Ja, wir starten in diese Serie mit dem Titel Leben im Licht der Ewigkeit. Dazu sehen wir gleich die moderne Folie. Also die hat mich ich gemacht, kann man sehen, ne? Aber es geht darum, dass wir unsere Perspektive ändern. Und ich möchte ja mit uns am Anfang dieses Gottesdienstes auch noch mal ganz bewusst beten, dass Gott uns heute berührt, dass er. Wisst ihr, wir bekommen so viele Informationen, jeden Tag. Ja, Informationen, manchmal gewollt, manchmal ungewollt. Wenn wir uns Informationen holen wollen, wir lesen die Zeitung, wir machen das Radio an, wir schauen die Nachrichten, wir recherchieren im Internet. Wir haben so viele Informationen. Und was wir heute Morgen nicht brauchen, ist mehr Informationen. Was wir brauchen, ist Transformation. Wir brauchen Dinge, die unser Leben verändern, die andocken bei uns, wo wir spüren, dass wir ganz persönlich gemeint sind. Und so möchte ich uns einfach nochmal einladen, dass wir nochmal aufstehen hier im Raum. Euch zu Hause am Stream möchte ich bitten, dass ihr einfach mitbetet, dass wir ja jetzt diesen Gottesdienst und diese Predigt auch ganz bewusst Gott hinlegen wollen. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der heute Morgen hier im Gottesdienst ist, der am Stream dabei ist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du heute Morgen zu uns reden wirst. Und ich bete, Herr, dass dein Wort, dass es auf offene und vorbereitete Herzen fällt. Ich bete, Herr Jesus, dass du die Möglichkeiten hast, uns in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung zu verändern. Ich bete, Herr, dass wir nicht einfach nur stur unser Ding machen, wie wir es immer machen, sondern dass wir immer für dich veränderbar bleiben, Herr. Willst du zu uns reden an diesem Morgen? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du durch dein Wort in die Herzen kommunizierst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Im Leben, da geht es ja wie bei so vielen Dingen um die Perspektive. Und wenn du eine Ewigkeitsperspektive hast, dann lebst du anders, als wenn du eine 70, 80 oder vielleicht auch 90 Jahre Perspektive hast. Und ich möchte uns auffordern und einladen, heute Morgen mal darüber nachdenken, was denn ewig überhaupt bedeutet. Die Ewigkeit. Wer von uns kann sich das vorstellen? Wenn du stell dir mal vor, du bist Astronaut und du fliegst irgendwie erstmal auf den Mond und dann kommt irgendwann, keine Ahnung, eine Mars-Mission und du stellst dir vor das Ende unserer Galaxie. Was ist am Ende unserer Galaxie? Was ist da? Eine Wand, wo drauf steht End of the Galaxy? Und was ist danach der Wand? Das würden wir uns fragen. Und das kann man sich ja alles gar nicht so richtig vorstellen. Und vielleicht habt ihr euch auch gedacht, heute Morgen hat jemand nicht gut aufgeräumt hier. Nein, es ist meine Predigtillustration. Was ist das? Ich mache jetzt, das ist kein Springseil, okay? Das ist ein Seil. Und dieses Seil, es repräsentiert heute Morgen die Ewigkeit. Weißt du warum? Weil dieses Seil, das fängt hier an. Also hier ganz vorne fängt es an. Und dann geht es hier immer weiter und immer weiter. Und ihr denkt, das hört auf in dem Kapuff. Aber das hört nicht auf in dem Kapuff. Natürlich hört es da auf. Aber stellt euch mal vor, dieses Seil, das geht von dem Kapuff, da draußen ist die andere Tür. Und dann geht es vorne auf die Straße, geht es weiter. Und dann geht es danach vor und dann geht es die Durlacher Allee entlang. Die Durlacher Allee entlang, immer weiter, bis es in der Karlsruhe Stadtmitte ist. Es macht so einen Bogen ums Schloss rum und dann ist es ja ganz schön hier, aber ich möchte mal nach Wörth, in die schöne Pfalz. Ja? Und dann geht es über den Rhein, könnt ihr euch das vorstellen, da geht das Leben weiter auf der anderen Seite vom Rhein. Es geht in die Pfalz und dieses Seil, das hat immer noch nicht genug, es geht weiter und weiter und es geht durch den Ärmelkanal hindurch bis nach England. Es will mal wieder Freedom Day feiern. Ja, es will frei sein von allen Begrenzungen in diesem blöden Deutschland. Und es geht nach England, macht von dort eine Weltreise, einen Cruise und geht über den Atlantik nach New York. In New York ist es dem Seil zu kalt. Und dann geht das Seil weiter bis nach Cape Canaveral, nach Florida. Da ist es schön warm. Und da ist der Weltraumhafen. Und irgendwie ist diese Welt, ist unserem Seil zu klein und es fliegt ins weite Weltall, umkreist die Sonne und kommt wieder zurück. So lang ist dieses Seil. Dieses Seil, ich habe euch gesagt, es repräsentiert die Ewigkeit. Und dieses Stück, dieses rote Stück von diesem Seil, es repräsentiert dein Leben. Es fängt hier an, irgendwann bist du geboren worden Und es hört hier auf, weil irgendwann, es ist jedem Menschen gesetzt, dass er sterben muss. Jeder von uns stirbt irgendwann. Und diese 10 Zentimeter bekommen so viel Aufmerksamkeit von uns. In diese 10 Zentimeter, da investieren wir so viel. Wir machen uns so viele Gedanken und so viele Sorgen, wie es denn hier sein wird, in den letzten 2 Zentimetern. Und was vor uns liegt, ist noch ganze Ewigkeit. Eine Ewigkeit, die wir oft gar nicht auf dem Schirm haben. Und unser Anliegen mit dieser Serie ist es, uns mit hineinzunehmen und zu verstehen, das Leben hier auf dieser Erde ist begrenzt. Und wenn wir begreifen, was die Ewigkeit für uns bereithält, dann macht das unser Leben im Hier und Heute nicht unwichtig und unrelevant, sondern wir erkennen, dass die Art und Weise, wie wir heute unser Leben leben, hat Einfluss darauf, wie wir die Ewigkeit verbringen. Das ist mal die Illustration. Ja, und die Illustration ist ziemlich wertlos, wenn nicht Wort Gottes dazukommt. Seid ihr mit mir eins? Und wir haben heute krasses Wort Gottes vor uns. Ich sag's euch. Seid ihr bereit? Also gut. Der Apostel Johannes, der hat verschiedene... Er hat ein Evangelium geschrieben, er hat Briefe geschrieben, er hat die Offenbarung geschrieben und er schrieb einen Brief. Den 2. Johannesbrief schrieb er, da war er schon in seinen 90ern. So alt wie meine Oma. Die ist 93 und lebt immer noch. So alt war Johannes. Und als er zu Jesus in die Nachfolge gerufen wurde, da war er vermutlich gerade mal ein Teenager. 17, 18, 19, er war jung. Er hat sein Leben in dieser Nachfolge gelebt und zu seinem Lebensende, am Lebensabend, schreibt er nochmal einen Brief. Und ich glaube, wir sind uns einig, was ein Mensch nach so einem langen Leben mit Jesus zu schreiben hat, und dann landet es noch in der Bibel, das ist für uns wichtig. Lesen wir 2. Johannes, gibt es nur ein Kapitel, davon den 8. Vers. Hier sagt Johannes, seht auf euch selbst. Experiment, sagt mal alle, seht auf euch selbst. Ihr seid gut. Habe ich gar nicht gedacht. Habe ich schon andere Sachen erlebt. Seht auf euch selbst. Das bedeutet, heute Morgen geht es um wen? Es geht um mich. Und wisst ihr, so oft sitzen wir auf unserem Stuhl und wir denken, oh, schade, dass so und so nicht da ist. Das hätte so gut für den gepasst. Oder hoffentlich hört so und so da hinten gut zu. Endlich liest ihm mal einer die Leviten. Und ich sage dir, heute Morgen dieses Wort, es ist für mich, es ist für dich, es ist für jeden Einzelnen, es ist nicht für uns alle, für jeden Einzelnen. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Gott ist ein Belohner. Wer von euch weiß das? Ein paar Hände gehen hoch, ein paar zweifeln noch, ein paar denken, nochmal gucken, kommt das Wohlstandsevangelium oder wie? Gott ist Abraham erschienen und er sagt zu Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Und Johannes schreibt hier nicht nur vom Lohn, er schreibt vom vollen Lohn. Und wenn er so spezifisch vom vollen Lohn spricht, dann bedeutet das, es gibt auch ein halbes Lohn-Szenario und es gibt auch ein gar keinen Lohn-Szenario. Ich kann das als Vater von 3 Kindern aus ganzem Herzen nachvollziehen. Ich möchte meine Kinder so gerne belohnen. Ich möchte ihnen so gerne das geben, was ihnen zusteht. Warum schreibt Johannes darüber denn so leidenschaftlich am Ende seines Lebens? Ich glaube, weil er etwas weiß, was viele Christen im 21. Jahrhundert nicht oder noch nicht oder nicht mehr wissen. Er weiß, halte dich fest, dass wir eines Tages vor Jesus Christus als Richter stehen werden. Und jetzt regt sich sofort in manchen von uns Widerstand. Oh, Jesus ist nicht mein Richter. Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist mein Retter. Aber er ist doch nicht mein Richter. Und jetzt denkst du dir, nein, woher weißt du, dass Jesus mein Richter ist? Ich sage gut, dass du fragst. Wir lesen es in 2. Korinther 5. Hier schreibt Paulus, ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Wir lesen ein paar Verse. Und dieser erste Vers ist wichtig, damit wir verstehen, mit wem Paulus hier redet. Er schreibt, wir würden unseren Körper gerne verlassen. Was passiert, wenn wir unseren Körper verlassen? Dann sind wir tot. Dann ist es vorbei. Wer den Körper verlässt, außer er ist irgendein Esoteriker auf Australreise, ja, aber wer Gottes Wort glaubt, wenn er seinen Körper verlässt, dann sind wir hier mit unserem Leben zu Ende. Und wer, wenn er stirbt, ist danach beim Herrn? Dani? Ines? Janis? Wenn wir es verallgemeinern? Seine Nachfolger, oder? Die Leute, die an Jesus geglaubt haben, an seine Erlösung, die ihn angenommen haben, als ihren Herrn und Erlöser, die sind, wenn sie sterben, beim Herrn, richtig? Sind wir uns einig? Okay. Paulus, er schreibt also über diejenigen, die, wenn sie tot sind, beim Herrn sind. Das heißt, er schreibt an Christen. Okay? Wichtig. Was schreibt er diesen Christen? Er schreibt ihnen, unser Ziel, Klammer auf, als Christen, ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Also ob wir noch am Leben sind oder ob wir schon gestorben sind, unser Ziel ist immer das zu tun, was Gott gefällt. Ich will euch eins sagen, egal was du tust, ob es gut ist oder schlecht ist, du kannst nichts dazu beitragen, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Versteht ihr mich? Ich kann es wieder als Vater sagen, egal was meine Kinder tun, ich werde sie immer lieben. Manchmal schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen über das, was sie tun, aber das ändert nichts daran, dass ich sie liebe. Okay? Aber sie, meine Kinder, sie können entscheiden, ob sie tun, was mir gefällt oder nicht. Einleuchtend? Wir als Gottes Kinder können uns nicht mehr seine Liebe verdienen. Wir können auch nicht seine Liebe verspielen, weil wir falsche Dinge tun. Aber wir können entscheiden, ob wir Dinge tun, die ihm gefallen oder nicht. Das ist die Logik von Paulus. Und er sagt hier, unser Ziel ist es, manchmal zu tun, was Gott gefällt. Ich hatte jetzt eigentlich mit Widerstand gerechnet. Danke. Paulus hat unser Ziel, es ist immer zu tun, was ihm gefällt. Und im nächsten Vers, der wird echt hart und der wird manche von uns herausfordern mit unserer Theologie. Im nächsten Vers erklärt Paulus, warum das unser Ziel ist. Vers 10, denn wir alle, nochmal, wer sind wir alle? Wir Christen müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Denn dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Verdienst ist ein anderes Wort für Lohn. Es geht wieder um Lohn. Wir haben am Anfang gehört vom vollen Lohn. Oder vom halben Lohn oder vom gar keinen Lohn. Wir werden das bekommen, was wir verdienen. In der Neuen Genfer, da ist der interessante Hinweis, dass dieses Wort, das Schlechte, es kann auch übersetzt werden mit das Unnütze oder das Wertlose. Und da war ich so dankbar für Ines Anmoderation. So oft machen wir unnütze Dinge. Es muss ja gar nicht mal schlecht sein, aber im Licht der Ewigkeit ist es total belanglos. Es macht keinen Unterschied für die Zukunft. Und als ich das begriffen habe, da hat es mich echt getroffen. Wie oft in meinem Leben tue ich Dinge, die unnütz sind und die wertlos sind. Und hier möchte ich uns alle auffordern, darüber nachzudenken, mit welcher Perspektive wir unser Leben leben. Und wenn ich auf mein Leben heute, wenn ich auf diese 10 Zentimeter hier mit einer Ewigkeitsperspektive schaue, dann ändert es, wie ich diese 10 Zentimeter hier lebe. Ob ich mich nur von Serie zu Serie hangel, ob ich sonntags im Gottesdienst bin und dann unter der Woche wieder abtauche. Ich nenne es manchmal die U-Boot-Christen. Ich habe aber auch noch eine gute Nachricht für uns. Ja, das ist ja schon, boah, erstmal, oder? Geht's euch so? Sitzt ihr auf eurem Platz und denkt so, oh, muss das sein? Ich hätte jetzt eigentlich gern was anderes gehört, aber muss es wirklich sein? Ich möchte uns noch eine gute Nachricht geben, bevor wir wieder weitermachen. Da heißt es, die gute Nachricht ist die, dass Jesus uns nicht richten wird für unsere Sünden. Warum wird Jesus uns nicht richten für unsere Sünden? Weil uns Christen die Sünden vergeben sind. Und warum sind sie uns vergeben? Weil Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und wir das erkannt haben und das angenommen haben und in diesem Vertrauen leben. Deswegen sind unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden durch sein Blut getilgt. Ja, er ist mein Erlöser. Und wie entspannend ist es zu wissen, dass mein Richter derjenige ist, der auch mein Erlöser ist, oder? Stell dir vor, jemand anders würde dich richten, der nicht dein Erlöser ist. Er ist unser Richter und er ist unser Erlöser. Und jetzt ist dann noch die Frage, was wird Jesus denn dann richten, wenn er uns nicht richtet aufgrund unserer Sünden? Was wird er dann richten? Und da ist eins wichtig, bevor wir weitermachen, möchte ich uns eins deutlich machen. Wenn wir, gerade als Christen, wenn wir Richterstuhl, Gericht, Urteil hören, an was denken wir so oft? Wir denken oft an Strafe. Wir denken an Verdammnis. Wir denken daran, dass wir ja nie gut genug sein können. Und dann kann ich den Widerstand in manchen von uns regelrecht spüren. Ja? Dann hast du Verse im Kopf wie, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das stimmt. Und deswegen müssen wir eins verstehen, wenn hier im Neuen Testament über das Gericht der Christen die Rede ist, dann steht das griechische Wort Krima. Und dieses Wort bedeutet schlicht und ergreifend Entscheidung. Jesus, er wird sich unser Leben anschauen, er wird es untersuchen und dann wird er eine Entscheidung darüber treffen, ob wir den vollen Lohn empfangen oder den teilweise Lohn, den anteiligen Lohn oder keinen Lohn. Wenn du also im Neuen Testament von Gericht und Urteil liest, dann denke nicht an Verdammnis und Verurteilung, denke an eine Entscheidung, denn das bedeutet dieses Wort. Und Jesus, er wird uns untersuchen, er wird unser Leben untersuchen, unsere Taten, unsere Worte, unsere Gedanken. Und weißt du, was er sogar untersuchen wird? Unsere Motive. Was? Sogar unsere Motive? Wie kommst du darauf? Ihr stellt gute Fragen heute. 1. Korinther 4, Vers 5. Deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, was wird er tun? Wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen? Das sind doch unsere Motive, oder? Unsere verborgensten Beweggründe, was uns aus innen heraus motiviert. Und dann wird Gott jeden so bestrafen, verdammen, verurteilen. Er wird jeden so loben, ich setze mal das andere Wort ein, das wir gebraucht haben, belohnen, wie es ihm zusteht. Diese Worte sind doch hier austauschbar. Es geht nicht um Strafe, es geht um Lob von unserem Herrn und Heiland. Und wisst ihr, Sünder bekommen gar kein Lob. Die einzigen, die Lob bekommen, sind Sünder, deren Sünden vergeben wurden. Die gerechtfertigt wurden durch Jesus. Und dann trifft er die Entscheidung darüber, welches Lob, welchen Lohn oder auch welchen Verlust wir empfangen. Und das Spektrum dieses Lohnes, es reicht davon, dass wir den vollen Lohn empfangen, dass wir mit Jesus auf dem Thron sitzen und in alle Ewigkeit herrschen. Stell dir vor, du bist in seinem Komitee und ihr macht den Plan für die nächste Galaxie, wie die aussehen wird, was er da für Planeten reinsetzt. Ist doch cool, oder? Bei Gott mit ihm sein, mit ihm zu herrschen. Und das andere Ende des Spektrums ist, dass es dahin geht, dass unser ganzer Lohn verbrannt wird. Wichtig, es geht nicht um das Höllenfeuer. Da komme ich nachher noch drauf. Mit Jesus in Ewigkeit herrschen ist der volle Lohn. Es gibt anteiligen Lohn oder es gibt keinen Lohn. Und in Hebräer 6, da lesen wir, dass Gottes Gericht in Ewigkeit Bestand hat. Die Ewigkeit, haben wir vorhin schon gesehen, ist ziemlich lang. Sein Gericht hat in Ewigkeit Bestand. Und aus dem Grund kann es uns doch nur umso wichtiger sein, dass wir wissen, nach welchen Kriterien wir auf diese Ewigkeit hin bewertet werden von ihm. Aus allem, was ich bis jetzt gesagt habe, können wir so als kleines Zwischenfazit zwei Erkenntnisse ziehen. Ob wir Jesus als Herrn und Erlöser annehmen, das bestimmt, wo wir die Ewigkeit verbringen. Im Himmel oder in der Hölle. Und wie wir unser Leben hier auf der Erde als Nachfolger Jesu gestalten, das bestimmt auch, wie wir unsere Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Seid ihr bei mir? Okay. Jakobus schreibt in seinem kurzen Brief, das fand ich ein ganz tolles Bild. Was ist denn schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Zeit zu sehen ist und dann wieder puff verschwindet. Ist es nicht ein cooles Bild? Für unser Leben. Das, wo wir uns so verrückt drum machen. Ein Dampfwölkchen. Wenn wir an diese Illustration mit dem Seil denken, die Ewigkeit, sie ist so unendlich lang. Von hier bis nach Word, bis nach Florida, bis zum Mond, zur Sonne und zurück. Sie ist unendlich lang. Und wir machen uns so viele Sorgen um dieses kurze Stück. Um diese 10 Zentimeter. Ein Dampfwölkchen, das verpufft. Und jetzt könnte man ja glauben, wenn unser Leben so kurz ist, wenn wir nur so ein Wölkchen sind, das verpufft, ein Wimpernschlag im Lichte der Ewigkeit, was hat dann mein Leben überhaupt für eine Relevanz? Wozu ist mein Leben denn überhaupt wichtig? Mein Leben ist doch eigentlich total egal. Nein, mein Freund, dein Leben ist nicht unwichtig. Es ist so wichtig, dass Jesus sich die Zeit nimmt und dein Leben gründlich untersucht, um eine Entscheidung zu treffen, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Und für dich als Christ ist dein Leben auf dieser Erde wichtig, weil es bestimmt, wie du die Ewigkeit verbringst. Deswegen heißt unsere Serie ja auch nicht, sie heißt ja Leben im Licht der Ewigkeit und nicht Warten auf die Ewigkeit oder ist ja eh egal, bis die Ewigkeit da ist. Unser Leben hier und heute ist wichtig und es hat Relevanz. C.S. Lewis hat gesagt, je mehr wir von der Ewigkeit verstehen, umso größere Auswirkungen hat es auf unser Leben hier und heute. Wenn wir die Ewigkeit verstehen, was das bedeutet, dann geht das nicht spurlos an unserem Hier und Heute vorüber. Sondern wir werden alles dran setzen in unserem kurzen Leben hier, immer Gott zu gefallen, weil das bestimmt, wie wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist die Logik von Paulus. Stimmt ihr dazu? Ich schon. Das ist seine Logik. Ich möchte noch ganz kurz darüber sprechen, worauf Jesus bei seiner Entscheidung über unsere Zukunft bei diesem Gericht der Erlösten achtet. Und das ist jetzt nur ein Anteil, ja? Das ist nicht alles, gibt es verschiedene Kriterien, aber ein Kriterium. Er wird sich unter anderem anschauen, was wir beigetragen haben zum Bau seines Reiches. Das ist jetzt ein Term, den kennen eigentlich nur Christen. Ja, und wenn du diesen Term nicht ganz verstehst, ist das nicht schlimm, weil das ist unsere interne Sprache. Bau des Reiches Gottes, was ist damit gemeint? Damit gemeint ist, dass wir investieren in Dinge, die Ewigkeitswert haben. Damit gemeint ist, dass wir verstanden haben, dass Menschen, die Jesus nicht kennen und nicht angenommen haben, dass sie eben nicht die Ewigkeit mit ihm verbringen und dass wir deswegen unser Leben investieren, um solchen Menschen den Weg zu ihm zu zeigen. Und dieser Bau am Reich Gottes, der wird in der Bibel auch immer wieder dadurch ausgedrückt, dass wir als Bauleute bezeichnet werden. Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Epheser 4, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also, die Bibel sagt, wir sind Bauleute. Und Paulus, er hat zur Gemeinde in Korinth sehr ausführlich über dieses Konzept gesprochen. Warum hat er so ausführlich zu ihnen darüber gesprochen? Weil sie eine Perspektive hatten, wie die meisten Christen heute auch, von 70, 80 oder 90 Jahren. Sie hatten keine Perspektive der Ewigkeit. Sie hatten Spaltungen und Streitigkeiten, sie hatten Lieblingsprediger, sie sind gegeneinander vor Gericht gezogen, sie haben sich beim Abendmahl daneben benommen und sie haben außerdem in sexuellen Ausschweifungen gelebt. Und Paulus, er möchte ihnen mit dem Abschnitt, den wir jetzt gleich studieren werden, die Perspektive der Ewigkeit zeigen. Er sagt in Kapitel 3, 1. Korintherbrief, ab Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist die Basis. Jesus als Herr und Erlöser, das haben wir hinter uns. Ja, zu diesen Menschen spricht Paulus, diesen Grund habe ich gelegt. Und jetzt ist jeder von euch dran, auf diesen Grund aufzubauen. Und dann sagt er weiter, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. Was macht Paulus hier? Er zählt verschiedene Baumaterialien auf, mit denen die Menschen auf dieses Fundament, das er gelegt hat, weiterbauen können. Es kann Gold sein, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh. Und jetzt kommen wir zum Kern der eigentlichen Botschaft heute Morgen. Und ich will dich nochmal so richtig wachrütteln, dass du bei mir bleibst. Diese Materialien, die ersten drei, Gold, Silber und Edelsteine, sie repräsentieren das Ewige. Es sind Baumaterialien, die ewigen Bestand haben. Und die anderen drei, Holz, Heu und Stroh, sie stehen für das zeitlich Begrenzte, was wir auf dieser Welt tun und erleben. Und jetzt hast du als Baumeister deines eigenen geistlichen Lebens die Wahl. Gott erlässt dir die Wahl, womit willst du dein geistliches Haus bauen? Mit Gold, Silber und Edelsteinen oder mit Holz, Heu und Stroh? Was heißt das Ganze jetzt praktisch? Ich will mal ein Beispiel machen. Wenn du dein ganzes Leben, deine ganze Zeit, Energie und Hingabe darauf verwendest, dem Rest der Welt deutlich zu machen, dass der KSC der coolste Verein dieser Welt ist, dann baust du mit Holz, Heu und Stroh. Ich möchte ein anderes Beispiel machen. Wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte unbedingt im Lobpreisteam mitsingen, dann kann es sein, dass du dein Haus mit Holz, Heu und Stroh baust, wenn dein Motiv ist, ich möchte hier vorne stehen und ich möchte gerne, dass die ganzen Leute mich sehen und bewundern, wie toll ich singen kann. Dann baust du dein Haus mit Holz, Heu und Stroh. Aber wenn du hier vorne stehst und dein Motiv ist es, ich möchte Menschen mit hineinnehmen in die Gegenwart und die Anbetung Gottes. Ich möchte ihr Herz dafür öffnen, dass sie den Himmel berühren und dass Gott sie erreichen kann. Dann baust du dein geistliches Haus in Demut mit Gold, Silber und Edelsteinen. Versteht ihr den Unterschied? Wir können unter Umständen das Gleiche machen, und trotzdem verwenden wir dabei unterschiedliche Baumaterialien. Und diese Dinge, was wir tun, was wir sagen, was für Motive wir haben, sind ja die Grundlage gewesen für die Entscheidung, die Jesus trifft. Jetzt lesen wir weiter über diese Baumaterialien. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbar wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Ihr Lieben, unser Lebensgebäude wird im Feuer getestet werden. Ich hatte vorhin gesagt, dass Jesus auf diesem Richterstuhl über die Erlösten entscheidet, wer den vollen Lohn empfängt, wer anteiligen Lohn und wer den halben Lohn oder gar keinen Lohn. Und hier haben wir die Erklärung. Wenn wir keinen Lohn empfangen, dann wird dieser Lohn nicht verbrannt im Höllenfeuer. Weil wir so oft, wenn wir die Bibel lesen, das Bild haben, Feuer ist ein Bild für Gericht und für Verbrennen und für die Hölle. Aber es geht darum, dass unser Lohn verbrannt wird von diesem Test des Feuers, von dem Paulus hier in 1. Korinther spricht. Und unser Lebenswerk, unsere Lebensleistung, sie verbrennt dann, wenn wir mit Holz, Heu und Stroh gebaut haben. Im Fall des KSC, puff und weg. Im Fall des wahren Anbeters, Gold, Silber und Edelsteine. Es wird den Test des Feuers bestehen. Was ist denn der Test des Feuers? Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ihr Lieben, unsere Bibel ist so wertvoll. Wir sollten sie viel mehr lesen. Und Jesus, er bestätigt dieses Wort von Jeremia noch einmal in Johannes 12. Da sagt er, wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Das Wort, das Jesus schon gesprochen hat, es ist das Gerichtswort. Und wenn wir die Bibel, dieses Buch lesen, dann kennen wir die Kriterien schon, wie auf dem Richterstuhl entschieden wird. Ich möchte gerne mit uns weitermachen in diesen Versen im Korintherbrief. Wir erinnern uns darum, es ging darum, auf dem Fundament des aufzubauen, Jesus Christus. Und jetzt bauen wir unser eigenes geistliches Leben, entweder mit Gold, Silber und Edelsteinen oder mit Holz, Heu und Stroh. Und dann kommt die Feuerprobe. Und jetzt schauen wir uns an, was Paulus weiter sagt. Ich bin eins hinterher, oder? Ja. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Die gleiche Sprache. Wir haben sie vorhin schon gehört im 2. Korintherbrief, das bei Johannes gesehen. Wir werden Lohn empfangen, auch wenn das manchmal nicht so ganz in unser Denken reinpasst, weil wir haben doch schon das ewige Leben. Wir haben doch schon alles. Wir werden dennoch noch einen Lohn empfangen. Und ich finde das großartig. Auch hier ist von diesem Lohn, den Gott für uns hat, die Rede. Aber es gibt auch ein zweites Szenario. Verbrennt sein Werk. Es verbrennt dann, wenn es den Test nicht besteht, wenn es aus Holz, Heu und Stroh gebaut war. So wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Das heißt, der Mensch, der auf dem Fundament Jesu gebaut hat, mit Holz, Heu und Stroh, er kommt immer noch in den Himmel. Er wird gerettet werden. Und jetzt kommt dieser Nachsatz, freilich wie durchs Feuer hindurch. Wir müssen eins wissen, in der Antike, als Paulus gelebt hat, da hatten sie ja noch keinen Beton und dieses ganze Gedöns. Aber die haben auch gebaut und die haben ihre Formen, haben sie gebaut aus Holz, Heu und Stroh. Das waren die Gerüste und dann wurden da drumherum die Steine aufeinander gelegt und mit Zement und Mörtel vermischt und verbunden. Und dann, wenn der Mörtel ausgetrocknet war, dann gab es den großen Test. Dann wurde dieses ganze Gerüst, das vorher aufgebaut wurde, es wurde abgefackelt. Es wurde abgebrannt, es war danach nicht mehr da und was übrig blieb, das war der Bau, den der Architekt von Anfang an in seinem Kopf hatte. Das, was mit den hochwertigen Materialien gebaut worden war. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. Seid ihr mit mir? Das ist schon hart, gell? Ja, ich habe noch ein Beispiel für uns, um das zu veranschaulichen. Wir Deutschen, wir sorgen gerne vor. Stimmt das? Ist doch auch vernünftig. Staatliche Rente reicht nicht, das wissen wir alle. Wir sorgen auch privat vor. Und es ist gut so. Jetzt stell dir mal vor, wieder ein Gedankenexperiment. Dein großer Tag, er ist endlich da. Du hast den letzten Arbeitstag noch einmal aufstehen, noch einmal zum Malochen gehen und dann ist es endlich geschafft. Aber der Tag, er kommt anders als du denkst. Du hattest dein ganzes Leben gebuckelt und vorgesorgt. Neben der staatlichen Rente hast du auch privat vorgesorgt mit einem Sparplan bei deiner Bank. Und ausgerechnet heute, an deinem letzten Arbeitstag, macht deine Bank bankrott. Die staatliche Einlagensicherung greift nicht und du siehst keinen Cent von deinem angesparten Geld. Zu allem Überfluss bricht am gleichen Tag auch noch die Rentenkasse zusammen. Komplett. Der ganze Staat bricht in sich zusammen, unser komplettes System ist am Ende. Du bekommst keinen einzigen Cent ausbezahlt. Zu guter Letzt hast du hier noch dein Häuschen. Du hast gerade mit deinem letzten Lohn die letzte Rate abbezahlt und du hast deinen letzten furchtbaren Arbeitstag hinter dir gehabt, alles verloren, was du hattest, aber zumindest noch deine vier Wände um den Kopf. In der Nacht wachst du auf, der Rauch steigt auf und du kannst gerade noch mit deinem Leben und dem Schlafanzug am Leib deinem Eigenheim entrinnen. Und am nächsten Tag stellst du fest, du ahnst es schon, die Versicherung hat auch Konkurs angemeldet. Das Einzige, was du noch hast, das Einzige, was du noch hast, ist dein Leben und deinen Schlafanzug. Mehr hast du nicht mehr. Jetzt würden wir sowas einen schlechten Tag nennen, oder? Aber wisst ihr was? Ich kenne euch so gut. Ich kenne euch so gut. Ihr alle wisst genau, das wird nie passieren. Und deswegen ist es ein Beispiel, das mit uns selber eigentlich gar nichts macht. Wir hören es uns an und denken uns, ja, wäre blöd. Aber passiert eh nicht. Da will ich uns erinnern, wir leben hier in einer Wohlstandsblase. Und in unserer Wohlstandsblase schimpfen wir noch ständig auf den Staat, der dabei so viele von uns täglich versorgt. Weißt du, egal was es passiert, gibt es ein Spezialprogramm, das uns auffängt. Aber ich sage euch eins, ich habe dort gelebt. Es gibt Länder auf dieser Welt, da springt keine Regierung ein, wenn es Hochwasser gibt. Da gibt es keine Versicherung gegen Diebstahl. Da gibt es 0,0 Cent Kurzarbeitergeld oder Überbrückungshilfen. Und diese Menschen, die können sich genau vorstellen, was so ein Szenario bedeutet. Und genau so beschreibt Paulus in diesen Versen im Korintherbrief das Szenario. Manche Christen kommen in der Ewigkeit an, im Schlafanzug, und jegliche Lebensleistung ist verbrannt im Test des Feuers seines Wortes. Und in diesem Zustand erwartet sie ein Leben in der Ewigkeit. Nicht 30 Jahre des Ruhestandes bis zum erlösenden Tod, sondern ein Leben bis in Ewigkeit. Und jetzt haben wir ein richtiges Problem mit uns und in uns. Müssen wir jetzt doch wieder alles leisten? Müssen wir jetzt doch durch Leistung dahin kommen, dass wir uns zumindest diesen Lohn verdienen? Und ihr Lieben, ich kann es nicht ganz auflösen. Wir müssen uns nicht den Zugang zur Ewigkeit verdienen, aber wir müssen noch mal beginnen, so zu leben, dass wir immer tun wollen, was Gott gefällt. Im Alten Testament ist die Rede von dem Volk Israel, das hinkt zwischen Baal und Gott. Und Elia zerreißt fast bei der ganzen Auseinandersetzung. Und wie oft hinken wir? Ja, wir wollen die Ewigkeit und wir wissen es und wir haben unser Fundament. Und dann bauen wir ein Leben mit Belanglosigkeiten und mit Dingen, die 0,0 Ewigkeitsperspektive haben. Das Einzige, was uns manchmal von Christen von Menschen, die Gott nicht kennen, unterscheidet, ist, dass wir wissen, wir schaffen den Sprung darüber. Ja, wir haben ein Ticket über den großen Teich mit dem Kanu. Was auch immer ihr für ein Bild im Kopf habt von irgendeiner anderen Religion. Und ich weiß, dass es uns aufwühlt. Das weiß ich. Und wenn es dich nicht aufwühlt, dann hast du ein ganz anderes Problem. Ja, wenn dir das jetzt einfach egal ist und du denkst, naja, passt schon, ich bin safe, alles gut, dann müssen wir über andere Dinge reden. Ich gehe davon aus, es wühlt uns auf. Mich wühlt es brutal auf. In meiner Vorbereitung hat es mich aufgewühlt. Jetzt, wenn ich es euch weitergebe, wühlt es mich auf. Und es ist eine Spannung, die kann ich nicht auflösen. Ich kann sie nicht auflösen. Ich kann uns nicht ruhigen Gewissens hier stehen und sagen, weißt du was, Jesus liebt dich und seine Gnade wird alles zudecken, wie du lebst, ist scheißegal. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht ruhigen Gewissens machen, wenn ich das hier studiere. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht vom Pferd fallen und sagen, du musst. Streng dich mehr an. Jetzt knall mal die Hinterbacken zusammen, dann gelingt es schon. Stell dich nicht so an. Wisst ihr, mit solchen Sprüchen haben wir auch schon genug Menschen kaputt gemacht. Das hilft uns auch nicht weiter. Aber was wir brauchen und was uns gut tut, glaube ich, dass wir sagen, Herr, wir kommen zu dir. Wir wissen nicht, was wir tun müssen. Wir schaffen es nicht aus uns alleine heraus. Aber wir können sagen, Herr, ich will immer tun, was dir gefällt und wo es mir nicht gelingt, da bitte ich dich, komm du an meine Seite, erinnere mich, ermahne mich. Und so möchte ich an euch appellieren heute Morgen, dass ihr so ein Wort nicht rausgeht und denkt, naja, oh, heute hat er es uns mal wieder gegeben, egal, nächste Woche kommt wieder eine Jesus-liebt-mich-Botschaft. sondern dass wir rausgehen und dass wir diese Zerrissenheit in uns spüren und dass wir unsere eigenen Begrenzungen spüren und dass es uns einzig und allein dahin führt, wo wir Hilfe erwarten können, nämlich zum Kreuz. Aber nicht nur als die Endlösung für all unsere Probleme, als das Fundament, okay, vergeben, ich bin safe, alles gut, der Rest ist mir egal, ich mache, was ich will. Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Dinge tue, die Gott nicht wohlgefallen sind, dann bitte ich halt um Vergebung und alles ist wieder okay. Meine Güte, Leute, lasst uns doch aufwachen. Es geht um so viel mehr. Und wisst ihr was? Ich möchte nicht die Ewigkeit im Schlafanzug nach Feuer riechend weit weg von Gott und Jesus verbringen. Zwar in seinem Himmel, aber irgendwo im Randgeschehen. Sondern ich möchte vollen Lohn empfangen. Das Team kann gerne kommen. Und wenn wir diese Sprache hören mit dem vollen Lohn, dann gibt es vielleicht so ein paar super Fromme unter uns. Sorry, aber ich bin heute total direkt. Ihr merkt schon. Aber dann gibt es vielleicht so ein paar super Fromme, die denken, weißt du, ich folge Jesus doch nicht nach, damit ich einen Lohn empfange. Ich liebe ihn doch. Ich folge ihm doch aus reiner Liebe nach. Dann will ich dir noch eins sagen. Johannes fordert uns auf, Paulus fordert uns auf, die Apostel fordern uns dazu auf, dass wir so rennen, dass wir den Preis empfangen. Dass wir den Lohn empfangen. Und vielleicht ist es Zeit, dass du anfängst, dein geistliches Lebenshaus mit den richtigen Materialien zu bauen. Vielleicht ist es Zeit, dass du anfängst, dein persönliches Lebensrennen so zu rennen, dass du das Ziel erreichst, dass du den Preis gewinnst und dass du nicht denkst, Hauptsache ich schlupfe noch irgendwie rein. Dem Teufel gerade noch mal von der Klinge gesprungen. Mir wäre das zu wenig. Wenn du damit zufrieden bist, dann ist es in Ordnung. Ich will nicht über dich urteilen oder richten. Aber ich möchte an dich appellieren heute Morgen und ich möchte dich eindringlich auffordern, auf Gottes Wort zu hören. So schließe ich mit diesem Vers, den ich gerade schon zitiert habe. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wir schauen uns in den nächsten Wochen, es war ja nur der Anfang, keine Ahnung, ob irgendjemand wiederkommt. Es war erst der Anfang. Wir schauen uns ja Themen an, die uns da echt manchmal auch vielleicht in unseren Vorstellungen herausfordern. Und ich hoffe, ihr merkt es. Es geht nicht darum, irgendeine Meinung euch überzustülpen, sondern wir wollen in die Bibel reinschauen. Wir wollen in Gottes Wort schauen. Und wir wollen daraus die Wahrheiten ableiten für unser Leben. Und nicht aus irgendwelchen Illustrationen, wenn sie nicht gegründet sind in Gottes Wort, machen sie keinen Sinn. Da schauen wir uns noch Themen an, wie die Hölle. Cooles Thema, oder? Ja. Nächsten Sonntag geht es um die Hölle. Wir sprechen noch über den Himmel. Wir sprechen noch mal ganz ausführlich über das Gericht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack heute. Wir sprechen noch in aller Gründlichkeit über Jesus und sein Werk am Kreuz. Über dieses Fundament. Ich habe heute mal einfach nur einen großen Sack aufgemacht und habe euch mal lauter Brocken hingeworfen. Ja, waren viele, gell? Manche sind schwer zu verdauen, ich weiß. Aber dann habt ihr mal eine Woche lang was zu tun. Ist gar nicht schlecht. Ihr Lieben, wenn wir verstehen, was die Ewigkeit mit sich bringt, was dort geschieht, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive bekommen, dann hat es massive Auswirkungen darauf, wie wir hier und heute leben. Wir haben uns gestern als Gemeindeleitung getroffen und hatten einen Visionstag. Ein Thema, das auch hochkam, war, dass es bei uns in der Gemeinde schwer ist, Veränderungen einzuleiten. Und ich glaube, Veränderungen kommen nur dann, wenn wir Dinge grundsätzlich verstanden haben. Und jetzt kann ich dieses grundsätzliche Verständnis in niemanden reinpredigen. Diesen Anspruch, den habe ich vor ungefähr 6 Jahren aufgegeben, nachdem ich ein Jahr bei euch war. Ich kann es nicht reinpredigen. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Aber ich kann dafür beten, dass der Heilige Geist es transportiert. Und wenn du dich diesem Gebet anschließen möchtest, dann steh doch mit mir auf. Ich bete gerne noch mit uns und dann gehen wir noch in eine Zeit der Anbetung. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich in unserer Zerbrochenheit, in unserer Unwissenheit, in unserem ja, Zwiespalt auch, in dem wir uns vielleicht innerlich gerade befinden. Aber wir kommen vor dir in allererster Linie mit ganz viel Dankbarkeit für dein Wort, dass du uns nicht im Dunkeln lässt über diese Dinge, die auf uns zukommen, dass du uns echte Prophetie gibst über das, wie es zum Ende sein wird, dass wir unsere Hoffnung, unsere Zuversicht nicht bauen müssen auf menschliche Versprechungen von Regierungen oder von irgendwelchen anderen Personen, sondern auf deine Versprechungen. Und du sagst uns, dass wir einmal vor dir stehen werden, Herr. Wir müssen keine Angst davor haben, wenn wir vor dir stehen, sondern wir dürfen dir einen Bericht geben über unser Leben und du wirst entscheiden, ob wir den vollen Lohn, den halben Lohn, den gar keinen Lohn empfangen. Und Herr, ich bete, dass du uns heute Morgen, jeden Einzelnen von uns, wachrüttelst, Herr, und dass du uns zeigst, wo wir unser Lebenshaus bauen mit Holz, mit Heu und mit Stroh. Und dass wir anfangen, Herr, mit Dingen zu bauen, die in deinem Reich, in deiner Ewigkeit Bestand haben, Jesus. Ich bete, Herr, dass wir uns viel mehr Gedanken machen um unser eigenes Seelenheil, um das Seelenheil der Menschen um uns herum, die verloren gehen. Herr, schenk uns den Blick über diese Perspektive für die Ewigkeit. Ich bitte dich darum, Herr. Und Jesus, ich bete, dass unsere Motivation nicht ein schlechtes Gewissen ist oder Angst ist, dass wir nur noch gerade so in die Ewigkeit reinspringen, sondern dass unsere Motivation ist, immer dir zu gefallen, Herr. Wir wollen dir gefallen in allem, was wir tun. Sonntagmorgens im Gottesdienst, Montagmorgens in der Arbeit, Freitagsabend, wenn wir alleine im Internet surfen. Herr, wir wollen dir gefallen mit unserem Leben, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Motiven. Und ich bete um Vergebung, Herr Jesus, für mich und mein eigenes Leben, wo das nicht der Fall ist. Und ich möchte euch alle einladen, dass ihr in dieser Lobpreiszeit, die wir jetzt haben, wo es für dich dran ist, da sprech mit Gott. Du darfst mitsingen, aber du musst es nicht. Du darfst auch mit ihm reden. Du darfst ihm die Dinge sagen, die dich bewegen. Du darfst ihn um Vergebung bitten. Danke, Jesus. Amen.